wollen heute ein Wort Gottes aus dem Neuen Testament lesen, und zwar schlagen wir dazu Apostelgeschichte 7 auf und lesen den Vers 53. Apostelgeschichte 7, Vers 53. Da heißt es, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht beobachtet habt. Soweit. Gerade gestern ist mir in besonderer Weise die Wichtigkeit groß geworden, im Worte des Herrn zu Hause zu sein. Und je knapper das Brot, das Wort des Herrn in dieser Welt wird, umso reichlicher wollen wir es in unseren Herzen anfüllen lassen. Es bedarf auch einer ganz bestimmten Gnade Gottes, das Wort des Herrn recht zu verstehen. Und unser Verstehen der Schrift ist der Wille Gottes allenthalben. Dafür hat Gott uns sein Wort gegeben. Nicht dazu, dass wir es nicht verstehen sollen, sondern dass wir es verstehen sollen. Hier in unserem Text, Vers 53, wenn es da heißt, die ihr das Gesetz, so sind nicht wir in der Zeit und dem Leibe Christi angehörend gemeint, sondern die Mörder des Stephanus, von denen hier berichtet wird. Das waren jene, die in der Zeit der Gnade noch am Gesetz festhielten. Wir sehen, wohin das Gesetz führt, wenn es in einer anderen Haushaltung angewandt wird. Darum hat Gott uns ein klares Unterscheiden gegeben, was in die Zeit des Gesetzes, was in die Zeit des Evangeliums des Reiches und was in die Zeit des Evangeliums der Gnade gehört. Und das muss unterschieden werden. Seitdem Christus, wie geschrieben steht, des Gesetzes Ende geworden ist, gehört eigentlich viel Unglauben, gehört eigentlich viel Ungehorsam dazu, das Gesetz noch befolgen zu wollen, was wir gar nicht sollen und schon gar nicht nötig haben. Wir haben Christus. Wir werden das gleich sehen. Paulus, der Heidenapostel, hat das sehr, sehr genau erkannt, und er geht so weit, das würde ich mir nie wagen, wenn es der Heilige Geist nach seinem Willen in seinem Wort nicht so präzise bestätigt hätte. Das würde ich mir nie wagen zu sagen. Aber wir dürfen es sagen, wir müssen es sagen, weil Gottes Wort es so redet, dass solche, die noch am Gesetz festhalten, aus der Gnade Gottes gefallen sind. Stellen wir uns das mal vor. Darum hatten diese, von denen hier geredet wird, das sind nicht wir, das Gesetz durch Anordnungen von Engeln empfangen. Das muss präzisiert werden. Das müssen wir genau wissen. wie es mit den Anordnungen von Engeln bestellt war. Ich hab's gestern gesehen, wenn jemand fremd in der Bibel ist, dann ist er nackt und bloß. Dann kann man nur noch diskutieren, wie gerade gesagt wurde. Diskussion heißt aus dem Lateinisch zerreden. Wort Gottes wird zerhackt und zerredet. Zer heißt weggeredet. Zum Schluss bleibt nur noch der menschliche Verstand. Ist klar, wenn ich Gottes Wort wegrede und wir sind noch da, dann sind wir übrig geblieben. Dann sind wir Gott. Das ist das jetzige heranreifende Finsternisgeschlecht. Stephanus selbst, der erste Märtyrer in der Gemeinde Jesu, durch das Blut des Christus zur Freiheit berufen, sagt nicht, wir, das sagt er nicht. Vielmehr ihr, sagt er. Das ist ganz wichtig. Er zeigt sich also nicht mehr zu denen, er zählt sich nicht zu ihnen, die das Gesetz zu halten noch vorgaben. Und deswegen urteilt er und sagt, und nicht beobachtet habt oder nicht gehalten habt das Gesetz, welches ihnen durch Engelanordnungen zuteil geworden waren. Alle diejenigen, die sich mit dem Gesetz eins machten, vor Jahrtausenden, konnten und vermochten es nie zu halten. Darum ist es in Christus erfüllt worden. Weil der erste Mensch auf dieser Erde war, der in der Lage war, es zu halten. Damit ist es auch gleich erfüllt. Würde Christus nicht gekommen sein, wäre das Gesetz nie erfüllt worden. Weil wir, die wir in Sünde sind, überhaupt nicht in der Lage sein können, das Gesetz zu halten. Wer sind nun die Engel in unserem Text? Darum soll es ja jetzt gehen, damit wir ein wenig weitergeführt werden in die Tiefe des Wortes. Ich bin überzeugt, dass wir hier in Deutschland durch die Lande gehen können. Wir wollten die lieben Glaubenshelden mal fragen, was dazu zu sagen sei. Es wäre eine erschütternde Angelegenheit, das sage ich jetzt schon. Wer sind nun die Engel hier in unserem verlesenen Text? Wir schlagen am besten ganz kurz den Propheten Sacharja auf. Der Prophet Sacharja in Kapitel 1, Vers 1. Soll Ausgangspunkt sein. Im achten Monat im zweiten Jahre des Darius geschah das Wort Jehovas zu Sacharja, dem Sohne Berechjas, des Sohnes Iddos, dem Propheten. Also, die Elberfelder Übersetzung schreibt, geschah das Wort Jehovas zu Sacharja. Genauer übersetzt heißt es aber, war das Wort Jehovas bei Sacharja. Der Bote der Mitteilung Gottes an Sacharja ist das Wort Gottes. An vielen Bibelstellen lesen wir, dass dieses Wort Gottes sprach. was den hebräischen Sprachregeln genauest entspricht. In dem redenden Wort Gottes werden wir auf eine ganz bestimmte Person hingewiesen. Eine Person, die uns bekannt ist, welche von Gott an Menschen eine Botschaft weitergibt. In Sacharja 3, Vers 1, da wird uns der Mittler dieser Botschaft gezeigt. Es ist der Engel Jehovas. Das ist der Mittler. Weil der Satan ihm dort, so steht's geschrieben, widerstand. Stellen wir uns mal vor, der widerstand unserem Herrn Jesus. Ist interessant hier diese Mitteilung, auf die wir aber aus Zeitgründen nicht eingehen können. Weil der Satan ihm widerstand, lesen wir in Vers 2, und Jehova, das ist der Engel Jehovas, sprach zum Satan. Was sprach er? Jehova, das ist der Gottvater, schelte dich, Satan. Der Mittler und Engel Jehovas trägt den gleichen Namen wie der Auftraggebende Jehova. Wir haben es hier mit Gott zu tun und in der Offenbarung sowohl mit dem Engel als Sohn wie auch mit Jahwe dem Vater. Gehen wir da ins Neue Testament herein, finden wir das Gleiche. Wir denken da nur an das Evangelium Johannes, Kapitel 1, wo der Herr selbst als das Wort bezeichnet wird. Und das Wort war Gott. Ist das Gleiche. So verstehen wir, dass dieses Wort Gottes der Engel Jahwes war, der die Botschaft des Auftraggebenden Jahwes an den Propheten Zacharja überbrachte. Diese Erkenntnis war in der ersten Christenheit sehr, sehr bekannt. Und die Zeugen Jesu wiesen auf diese Tatsache wiederholt hin, dass es der Engel des Herrn war. In Apostelgeschichte 7. Diesmal Vers 30. Lesen wir die Worte des Zeugen Stephanus vor seiner Steinigung, wo es heißt, dem Mose sei in der Wüste des Berges Sinai ein Engel in einer Feuerflamme des Dornbusches erschienen. Beachten wir bitte, hier wird durch einen Engel die Auferstehung angekündigt. Engelbotschaft. Und später, viele Jahre später, als nach dem Auszug aus Ägypten er ihm die lebendigen Worte, das war das Gesetz, durch den Engel auf dem Sinai übergab, die im sogenannten Gesetz des Alten Testaments niedergelegt sind. Wir lesen das in Apostelgeschichte 7, Vers 38. Das ist nicht das Gleiche, was wir in Vers 30 dieses Kapitels finden. In Vers 39 dann wandten sich die Herzen wieder zurück nach Ägypten. Die Erwähnung des Sinai in Vers 30 und die Erwähnung des Sinai in 38 sind zeitlich nicht dasselbe, weil im Vers 39 dann geschrieben steht, dass die Herzen sich wieder zurückwandten nach Ägypten. Denn in Vers 30 waren sie noch gar nicht ausgezogen. Also mussten sie zuvor ausgezogen sein, um sich wieder zurückwenden zu können. Und das war in Vers 38, 39. Danach war also das Gesetz wiederum durch einen Engel gegeben. Deutlich wird zugleich auch die Mittlerrolle des Mose als Prophet für uns sichtbar. Wie es in 5. Mose 5, Vers 5 heißt, da sagt Mose, ich stand zwischen Jahwe und euch in selbiger Zeit. Hier ist Mose ein Bild auf den Mittler Christus. Er stand zwischen Gott und seinem Volke. Mose ist ja bekanntlich einer der größten Propheten und vermittelte zwischen Gott und Israel. Wie auch der Engel Jehovas zwischen Gott, dem Vater und dem Propheten Mose vermittelte. Da stand der Engel da, als Mittler, der hier sich in der Engeloffenbarung erst erwies, eine Offenbarungszeit, in der Gott seinen Sohn noch nicht geoffenbart hatte. Eine ganz andere Seite finden wir dann in Galater 3. In Galater 3, Vers 19. Da wird wieder von diesen Dingen geredet. Da heißt es, warum nun das Gesetz? Es wurde der Übertretung wegen, wir könnten auch sagen, der Sünden wegen, hinzugefügt. Hinzugefügt, zur Sünde wurde noch das Gesetz beigegeben. Eigentlich furchtbar, nicht? Die Menschen, die in tiefster Sünde nicht zurecht kamen, empfingen von Gott durch Engeloffenbarungen auch noch das Gesetz. Wozu denn das Gesetz? Damit ihre Sünde noch überströmender würde, sagt Paulus. Ja, warum denn das? Hatten die nicht schon genug? Doch, die hatten genug Sünden. Damit sie die Sünde im überströmenden Zustand erkennen möchten. Wisst ihr was? Die Israeliten hatten ihre Sünde nicht erkannt. Und darum musste Gott ihnen noch etwas hinzufügen, damit sie endlich die Sünde erkennen würden. Das war das Gesetz. Das ist der Sinn des Gesetzes. Damit die Sünde überströmend werde, sagt Paulus im Römerbrief. Wie lange denn? Ewige Zeiten? Nein! Hier heißt es in Galater 3,19, bis der Same käme. Nur so lange hat Gesetz. und Sünde überhaupt macht, bis der Same käme, dem die Verheißung gemacht war. Welche Verheißung denn? Ja, in Christus haben wir das Wegtun der Sünde, die Beseitigung des Aussatzes des Todes. Wir haben in Christus die Verheißung der Seelenrettung. Da müssen wir hier schon mal fragen, hast du diese Begegnung mit Christus in die Vergebung schon längst, hast du sie schon empfangen? Bist du durch Neugeburt eine neue Schöpfung, die nun in der Lage ist, Gott zu ehren? Nicht durch Vollkommenheit, sicherlich durch Vollkommenheit in der Beziehung zum Opfer Christi, nicht aber in der Beziehung zur Vollkommenheit unseres Wandels. Angeordnet, heißt es nun in dieser Bibelstelle von Galater 3,19, angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Nicht, dass jemand auf die Idee käme, dass das Gesetz Sünde sei. Das Gesetz war keine Sünde. Sondern das Gesetz wurde der Sünde beigeordnet, damit ihre Sünde erkannt würde. Damit die Sünde überströmend werde. Vielmehr aber wurde der Sünde allgemein auch noch das Gesetz gleichsam hinzugefügt, damit die Sünde überströmend würde. Bezeichnend ist die Verheißung des Samens, hier in Verbindung mit Engeloffenbarung, welche wiederum angeordnet wurde durch den hier genannten Engel. Danach hat der Engel Jahwes nicht allein das Gesetz angeordnet, sondern auch das Ende des Gesetzes. Ja, hier haben wir es mit der Anordnung des Endes, bis der Same käme, war durch Engelanordnung eröffnet. Durch die Verheißung seiner wunderbaren Ankunft als der kommende Same. Jeder, der mit seinen Sünden zu Christus in die Vergebung gekommen ist, der wird nicht nur um das Sündenmaß erleichtert, sondern der wird nun einer Verheißung zugeschlagen, die auf Christus gelegt war. Wir sind, die wir zur Wiedergeburt durch die Gnade unseres Herrn in der Sündenvergebung gelangt sind, dem Samen Christi zugeordnet. Das ist eine gewaltige Sache. Und darum bewegen wir uns eben nicht mehr in dieser Welt, weil die Welt uns etwas höher als die Nasenspitze steht. Wir sehen sie zwar noch, aber sie stinkt uns, diese Welt, von der der Herr gesagt hat, mein Reich ist nicht von ihr. Das war ein anderes Reich, das uns Christus gebracht hat. Es ist das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und weil die Offenbarung des Messias im Alten Testament nur jeweils als Engel erfolgte, war eine ganze Kette von Engeloffenbarungen im Alten Testament, haben wir es eben mit Engelanordnungen zu tun. Das bestätigt zugleich das Schattenbild der Bundeslade. In der Lade wir ja letztlich das Bild auf Christus finden. Darin lagen erstens der Mandelstab als Zeichen der Auferstehung in Verbindung, wie wir heute gehört haben, mit der Offenbarung des Engels Jehovas im Dornenbusch. Im Dornbusch. Zweitens, die Gesetzestafeln als Zeichen der Ordnung und des Willens Gottes in Verbindung mit der Offenbarung des Engels Jehovas auf dem Berge Sinai, Vers 38 von Apostelgeschichte 7, und drittens die Verheißung des ewigen Lebens, der neue himmlische Same, das Brot des Lebens in der Lade als das Manna. Damit haben wir nach Galater 3,19 all die drei Dinge in der Hand von Engeln gezeigt, wie es uns im Alten Testament gegeben wurde. Nach Galater 3,19 war der Engel auch gleich der Mittler. Blicken wir hier noch in den Vers 20 von Galater 3. Damit ist ein Mittler, hier heißt es, ein Mittler aber nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Ich hoffe nur zu sehr, dass wir die Bibel erkennen und verstehen. Es wäre ja schade, wenn wir das Wort Gottes zu Hause lesen würden und wüssten gar nicht, was wir lesen. Das ist ja wohl das Erschrecklichste für unseren Gott im Himmel, wenn er Gläubige sein Wort lesen sieht, die gar nicht wissen, wovon geredet wird. Das ist also schon was Komisches. Nicht? Ich war einige Jahre in England und hatte da mal ganz gut Englisch reden können, sind Jahrzehnte darüber verflossen. Ich komme mir sehr komisch vor, wenn ich den Bruder Heino Bromm dann plötzlich gibt er sich Mühe und will mir eine präzise Sache erklären und ich habe sie nicht verstanden. Da hat es nicht ausgereicht. Und er redet weiter und ich verstehe es nicht. Das ist also urkomisch, da die Geschichte. So etwa mag's hier mit dem Worte Gottes sein, wenn wir darin lesen und wissen gar nicht, wovon gesprochen wird. Wissen gar nicht, was gemeint ist. Nach Vers 20, ein Mittler, nicht als ein Mittler für eine Person. Vermittlungsdienst ist immer für viele von Gott her gesehen, um vieler Mittel zu sein, um vieler Menschen Mittel zu sein, Mittler zu sein. Das wäre eine furchtbare Sache, wenn Gott ein Opfer gebracht hätte in Christo am Kreuz für einen Menschen. Meinetwegen nur für den Johannes. Die anderen hätten müssen so ausgehen. Oder sagen wir mal für 2, 3. Oder nur für die 12 Jünger, minus einen, der sowieso geistlich gesehen in den Konkurs gegangen war. Für 11 Jünger, na, das wäre furchtbar gewesen. Hier heißt es also in Vers 20, ein Mittler ist nicht Mittler von einem Menschen, von einer Person. Wenn wir schon von einem reden, dann ist nur Gott einer. Aber in der Vermittlung sind es immer viele, denen vermittelt werden soll. So wie der Engel Jehovas von dem einen Gott her zu reden hatte, so betrafen die Mittlerworte viele Menschen und nicht nur einen. Die Brotvermehrung, die Vermehrung des Brotes bei 4 und 5.000 ist uns da das nötige Beispiel. Einer, der Meister, gibt den Jüngern und diese wieder dem Volke, den vielen. Das sind die Jünger, in die Mittlerrolle eingetreten und vermitteln nun den vielen, den 5000, das Lebensbrot, hier das materielle Brot, als ein Schattenbild auf das Lebensbrot in der Weitergabe des Evangeliums, den vielen. Ein Gott gibt sein Wort, das Wort des Evangeliums, das Lebensbrot nicht nur einem Menschen auf dieser Erde. Dafür ist das Lebensbrot viel zu kostbar, dass es nur einen Menschen zugute käme, wohl aber den vielen. Alle, die es hören, sehen und aufnehmen. Zunächst soll noch einmal erwähnt sein, dass die Anordnungen für das Gesetz, die Anordnungen der Verheißung des Samens und der Auferstehung durch jeweilige Engeloffenbarungen zu ganz verschiedenen Zeitpunkten sich an Israel vollzogen. Für die Israeliten waren dies jeweils Engel, welche die Anordnungen hierzu gaben. Und darin liegt begründet der Begriff, das Gesetz durch Anordnungen der Engel empfangen. In Verbindung zu den Anordnungen der Engel bezüglich Gesetz soll nun einiges gebracht sein. Die Unwissenheit über das Gesetz, allgemein, in der Gemeinde Jesu, unter den Gläubigen, ist ärger als nur verheerend. Da beruft man sich auf 1. Korinther Kapitel 7, Vers 19. Wo vom Halten der Gebote Gottes geredet ist. Und dabei wird an solchen Stellen im Neuen Testament überhaupt nicht vom Gesetz gesprochen. Wir sehen, wenn man schon nicht recht lesen kann, die Dinge zu verstehen, dann hilft wahrscheinlich auch in unserer menschlichen Unwissenheit auch zugleich der Feind noch, dass es nicht in die richtige Richtung kommen soll. Würde das der Fall sein, dass Paulus hier in 1. Korinther 7, Vers 19 das Gesetz meine, dann hätte sich Paulus sehr, sehr hart widersprochen. Denn er erklärt dann ein wenig weiter nachher, dass die Beschneidung nichts sei. Die Beschneidung ist überhaupt die Grundlage des Gesetzes. Nur dort, wo Fleischesbeschneidung ist, kann überhaupt das Gesetz wirksam werden. Sonst haben wir die Finger ganz davon zu lassen. Die Leibesbeschneidung war elementarer Bestand des Gesetzes. Und wo die Leibesbeschneidung nicht geschieht, hat Gesetz keinerlei Raum und Recht. Natürlich ist das Halten der Gebote Gottes für uns verbindlich, nicht aber das Gesetz des Alten Testaments, wovon hier an dieser Stelle gar nicht geredet wird. Zwar wird, wie es heißt, das Recht des Gesetzes an uns erfüllt, die nicht nach dem Fleische, sondern nach dem Geiste wandeln, Römer 8, Vers 4. Doch geschieht ein solches auf einer völlig anderen Stufe und nicht wie die Galater verleitet wurden, es zu versuchen im Fleische zu vollenden, nachdem sie im Geiste angefangen hatten. Galater 3, Vers 3. Und wenn der Herr Jesus in Johannes 14, Vers 15 von meinem Gebote Oder Paulus in 1. Korinther 14, Vers 37, vom Gebot des Herrn spricht, ist eben nicht vom Gesetz geredet. Welches Gesetz so schwer war, dass niemand es halten konnte, so schwer war es. Die Liebe Gottes aber ist, dass wir seine Gebote, nicht das alttestamentliche Gesetz, halten, denn seine Gebote sind nicht schwer. Merken wir den Unterschied. Und ich wäre furchtbar töricht, würde ich etwas tragen sollen, was ich nicht tragen soll, um Gott zu beweisen, dass ich's könnte, obgleich es kein Mensch fertiggebracht hat, und würde mich mit Lasten von Tonnen, sie zu versuchen, durch Frankfurt zu tragen oder anderswo, obwohl ich gar keine Ausrüste dafür habe. So jemand zum Licht Gottes gekommen ist, dass man nach Römer 7, Vers 4 dem Gesetz getötet ist durch den Leib des Christus, heißt es da. Genauso wie ich in Christo der Sünde getötet bin, bin ich auch dem Gesetz getötet, weil das Gesetz nur für solche war, die im Leibe des Fleisches Gott dienten. Und dass die Gläubigen nicht unter dem Gesetzes, sondern unter der Gnade sind, bedeutet dies keineswegs etwa einen Freibrief für die Sünde zu besitzen. Das bedeutet's nicht. Darum kann nur der glückselig geheißen werden, der in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und darin bleibt, sagt er. Leibliche Bruder des Herrn Jesus, Jakobus Kapitel 1, Vers 25. Jeder, der nicht in dieser Freiheit Christi lebt, ist noch dem Gesetz unterworfen und lebt um dieses Maß außerhalb der Gnade. Gesetz beginnt dort, wo an andere Forderungen gestellt werden. Du sollst das machen oder jenes tun. Dort beginnt Gesetz. Wir sind aber vom Gesetz befreit, nachdem Christus des Gesetzes Ende geworden ist. Jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit nach Römer 10, Vers 4. Wie könnte das sich an Menschen im Fleische gerichtete Gesetz nach dem Tode Jesu für uns, die wir ebenso mit Christus in der Gleichheit seines Todes gestorben sind, Forderungen haben? Das Gesetz kann nur dann noch an uns Forderungen haben, wenn wir noch nicht mit Christus gestorben sind. Dann ja, dann dienen wir ja noch im Fleische, dem Herrn. Darum nach Hebräer 7, Vers 18, die Abschaffung des vorhergehenden Gebotes, das war das Gesetz. Der Nutzlosigkeit wegen, sagt die Bibel. Wer also das Gebot des Gesetzes noch liebt, hat Jesus nicht lieb. Das sagt der Herr Jesus in Johannes 14, Vers 21. Wer meine Gebote hat, und sie hält, meine Gebote hat, und sie hält, der ist's, der mich liebet. Und drei Verse weiter, wo er seine Gebote seinen Worten gleichstellt. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Seine Worte sind seine Gebote, nicht aber das alttestamentliche Gesetz. Darum ist das neue Gebot das Gebot Jesu seiner Liebe. Das war nicht im alten Gesetz. Wir sind nicht unter Gesetz, wenn wir sein Wort halten, wohl aber, wenn wir das dem Volke Israel gegebene, die Satzungen des Fleisches, auf uns und unsere Zeit heute übertragen versuchen, nachdem wir durch das Gesetz dem Gesetz gestorben sind. Galater 2,19. Die Liebe des Herrn möchte es sein, die uns davor bewahrt. Das ist übrigens auch die Mitteilung des Hebräerbriefes, dass ich eingangs in zwei Kapiteln mit Engelreden beschäftigt wird. Zwei Kapitel mit Engeln. Aber davor, Kapitel 1, Vers 1, da wird uns das Wichtigere gesagt, das Reden des Sohnes und nicht mehr das Reden der Engel. So wollen wir uns abschließend merken, das alte Gebot, das Gebot im Alten Testament, wurde durch Engeloffenbarungen an Menschen im Fleische gegeben. Das neue Gebot, das Gebot im Neuen Testament, wurde uns durch Gott geoffenbart im Fleische, aber an Menschen gegeben, die im Geiste wandeln. Jetzt kommt es darauf an, worin wir wandeln. Und so wie wir wandeln, sieht uns der Herr. Amen.
Dein Name, Herr, stillt allen Schmerz in dieser schweren Zeit. Wenn ich die Hürde berg, mein Herz erfüllt mit Seligkeit. Jesus, dein Name klingt wunderbar. Jesus, dein Name klingt wunderbar. Jesus, dein Name klingt wunderbar. Der schönste Name auf Erd. Dein Name, Herr, strahlt Liebe aus. Du strahlst für meine Schuld. Eröffnet mir das Vaterhaus, bringt mich in Gottes Huld. Jesus, dein Name klingt wunderbar. Jesus, dein Name klingt wunderbar. Jesus, dein Name klingt wunderbar. Der schönste Name auf Erden. Dein Name, Herr, erhält die Welt. Ein Licht in dunkler Zeit. Denn wer sich Glauben zu dir hält, schaut deine Herrlichkeit. Jesus, dein Name klingt wunderbar. Jesus, dein Name klingt wunderbar. Jesus, dein Name klingt wunderbar. Der schönste Name auf Erd. Dein Name, Herr, steckt morgens früh mich für den Tag mit Kraft. Und abends nach des Tages Mühe er neue Freude schafft. Jesus, dein Name klingt wunderbar. Jesus, dein Name klingt wunderbar. Jesus, dein Name klingt wunderbar. Der schönste Name auf Erden. Dein Name, Herr, mit leuchtend Schnee am großen Weg. dein Arm klingt wunderbar. Jesus, dein Arm klingt wunderbar. Jesus, dein Arm klingt wunderbar. Der schönste Name auf Welt.
Dann muss die Trauer von uns weichen. Leid und Schmerz hat keinen Platz. Alle Tränen werden abgewischt. Große Freude uns erfasst. Denn hat uns heimgeholt ins Vaterhaus.
Bald, ja bald werden wir sehen, was kein Auge je gesehen und doch hören, was kein Ohr gehört, wenn der Herr die Seinen ruft und wir vor den Bären stehen und von Angesicht zu Angesicht ihn sehen. Alle Versuchung hat ein Ende, alle Kampf ist nun vorbei, eine Krone hält er in Händen. Kinder unseres Herrn. Bald, ja bald werden wir sehen, was kein Auge je gesehen und auch hören, was kein Ohr gehört, wenn der Herr die Seinen ruft und wir vor ihm werden stehen und von Angesicht zu Angesicht ihn sehen. Zusammen zu dem großen Hochzeitsmahl und wir loben und wir singen in des Königs Hochzeitssaal, denn wir sind gerade Gäste unseres Herrn. Bald, ja bald werden wir sehen, was kein Auge je gesehen und auch hören, was kein Ohr gehört, wenn der Herr die Seinen ruft und wir vor ihm werden stehen und von Angesicht zu Angesicht ihn sehen. Bald, ja bald werden wir sehen, was kein Auge je gesehen und auch hören, was kein Ohr gehört, wenn der Herr die Seinen ruft und wir vor ihm werden stehen und von Angesicht zu Angesicht.